zwischen Himmel und Erde. Ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute: chronisches Erschöpfungssyndrom nach Covid-Infektion. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Dr. Paul Schminke. Er ist Oberarzt in der Klinik am Steigerwald und leitet dort unter anderem die Post-Covid-Ambulanz. Die Klinik am Steigerwald ist auf chinesische Medizin und biologische Heilverfahren spezialisiert und behandelt seit 25 Jahren schwerpunktmäßig Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom, kurz CFS. Guten Morgen, Herr Schminke.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass Sie als Spezialist auf diesem Gebiet heute für uns die Fragen beantworten werden. Können Sie vielleicht noch mal kurz was zu der Geschichte sagen? Also wie kam es überhaupt dazu, dass die Klinik am Steigerwald sich auf das Chronic Fatigue Syndrom spezialisiert hat, was es ja auch schon lange vor Covid gibt, ne?
Ja, richtig. Also die Klinik am Steigerwald wurde 1996 gegründet und behandelt schwerkranke, chronisch kranke Menschen und ist auch ein Sammelbecken für Menschen, deren Krankheit in unserem Gesundheitssystem nicht anerkannt wird oder nicht gesehen wird. Und CFS-ME ist eine dieser Erkrankungen, die sehr lange in die psychologische Ecke gestellt wurde und für die es keine richtigen Behandlungsansätze gibt. Und deshalb sind diejenigen PatientInnen bei uns sehr oft angetroffen. Und dadurch hat sich letztendlich dieser Schwerpunkt entwickelt. Einfach durch den Bedarf. Und wir haben mit der TCM eben Möglichkeiten, neue Behandlungswege einzuschlagen oder auch Dinge auszuprobieren, die so einfach nicht in der Schulmedizin möglich sind, und haben dann einfach einen Erfahrungsschatz aufgebaut, weshalb es jetzt in der Post-Covid-Situation die Möglichkeit gibt, eben das anzuwenden. Da können wir eben auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und das Hauptproblem war auf jeden Fall die Psychologisierung. Und da hat mein Vater sich sehr eingesetzt für diese Menschen. Ich persönlich hatte meinen ersten Patient, als ich noch Schüler war. Da hatte ich meinen Vater unterstützt mit Haushaltsarbeiten bei einer Patientin und etwas Akupunktur mit chronischem Müdigkeitssyndrom. Insofern ist es auch meine erste Patientin gewesen im Leben.
Das scheint ja prägend gewesen zu sein. Ja. Also Sie haben es gerade eben schon gesagt, man spricht auch von CFSME, wobei ME für myalgische Enzephalomyelitis steht. Mit welchen Symptomen kommen denn die Patienten und Patientinnen üblicherweise zu Ihnen in die Klinik?
Ja, also die Symptomatik hat sich verändert in der letzten Zeit. Im Prinzip gehören alle Kriterien dazu, die man unter den kanadischen Kriterien findet. Das ist vor allem die Erschöpfung, die postexertionelle Malaise genannt. Das heißt nach Belastung inadäquate Erschöpfung. Das ist ein relativ schwierig zu objektivierendes Symptom. Man muss sich da einfach, mit Erfahrung kann man das einschätzen, ob jemand durch einfaches Körperhygiene oder ein Einkauf derartig erschöpft ist, dass er danach stunden- oder tagelang im Bett liegt. Dann spricht man von einer postexertionellen Malaise. Sehr wichtiges Symptom ist auch das Grippegefühl. Ich beschreibe das immer so, man fühlt sich wie krank ohne Schleimhautsymptome. Das heißt, man hat keine Schnupfen, Husten, keinen Halsschmerzen, aber alle anderen Symptome einer Grippe sind vorhanden. Und dazu gehört ja auch der Gliederschmerz. Der würde dann mehr in die Richtung Fibromyalgie weisen, wobei ich sagen würde, Fibromyalgie ist eigentlich ein CFS-ME mit Schmerzen. Und das war hauptsächlich in den 90er, Anfang 2000er die häufigste Diagnose. Mittlerweile gibt es auch viele CFS-ME ohne vorwiegend Körperschmerzen. Die anderen Symptome sind ganz variabel. Dazu gehören hauptsächlich auch Schlafstörungen. Also die Menschen sind sehr erschöpft und können nicht schlafen. Das ist erstmal paradox, aber es besteht sozusagen eine innere Unruhe und Getriebenheit. Ein inneres Vibrieren wird oft beschrieben. Und das kann hin bis zur Verzweiflung führen, diese Schlaflosigkeit. Dann gibt es kognitive Symptome. Brain Fog ist so in aller Munde, das durch Post-Covid ein Begriff geworden, den gab es auch schon früher. Das heißt einfach ein schwammiger, benebelter Kopf mit Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Überempfindlichkeiten gegen Licht oder Lärm und Wortfindungsstörung, allgemein geistige Überforderung. Das ist auch wichtig. Was jetzt im Post-Covid-Syndrom auch sehr wichtig ist, ist das POTS. Das ist die posturale orthostatische Intoleranz-Störung. Das heißt, die Menschen kriegen Tachykardien, also Herzrasen, auch inadäquat. Jeder Mensch kriegt einen schnelleren Herzschlag, wenn er aufsteht oder wenn er seine Körperhaltung verändert. Das ist ein normaler physiologischer Vorgang, um den Blutdruck im Gehirn oder die Blutversorgung aufrechtzuerhalten. Aber bei diesen Menschen ist das übertrieben. Das heißt, mindestens 30 Schläge oder mehr pro Minute wird der Herzschlag schneller, wenn diese Menschen sich aufrichten. Viele haben auch dauerhafte Tachykardie, also sehr schnellen Herzschlag über 100. Das ist jetzt auch vom CFS ein typisches Symptom, aber ich finde, es ist auch gehäuft beim Post-Covid-Syndrom. Also andere vegetative Symptome sind Durchblutungsstörungen, die zeigen sich dann in Blässe oder in einer Marmorierung der Haut. Da muss man dann schon ganz genau gucken. Die Handflächen, das ist auch ein Symptom, das bei Gesunden auftritt, unter Stress oder bei Sport, gerade in der Anfangsphase. Aber es ist bei diesen Menschen schon ausgeprägt, in Marmorierung zu sehen und Störung der Herz-Lungen-Funktion mit Atemnot bei Belastung zum Beispiel. Ganz wichtig sind auch Störungen des Immunsystems, die man sieht, oder Symptome. Es ist ja alles eine Störung des Immunsystems, aber die Symptome, die sind bei manchen sehr deutlich sichtbar, hauptsächlich auch bei den Post-EBV-Müdigkeitssyndromen mit Lymphknotenschwellung, Halsschmerzen und Fieber, Frösteln und Schwitzen gehört dazu. Und dann auch Unverträglichkeiten, also Schleimhautsymptome, wiederkehrende Schleimhautsymptome. Und dann noch weiter bis zum Gewichtsverlust und Zyklusstörungen, also hormonelle Störungen, die da auch mit eine Rolle spielen. Das heißt also eine Multisystemerkrankung, bei der es sehr wichtig ist, erstmal alle anderen Differentialdiagnosen auszuschließen. Ja.
Es ist ein weites Spektrum. Weiß man was über die Ursachen?
Ja, man weiß was über die Ursachen. Insofern, dass man weiß, dass die meisten Müdigkeitssyndrome infektgetriggert sind, also durch Infekte ausgelöst werden. Am bekanntesten ist das EBV-Virus, aber auch andere Viren, Herpesviren, also der Gruppe der Herpesviren, Enteroviren und eben auch Coronaviren, Influenza, also die normalen Grippeviren, die lösen auch oder können auch ein Müdigkeitssyndrom auslösen. Das macht über 80% der Müdigkeitssyndrome aus. Also wir suchen in der Anamnese dann schon sehr stark auch nach einer Infektvorgeschichte. Meistens ist es nicht nur ein auffälliger Infekt, sondern eine auffällige Immungeschichte ist da oft zu finden. Körperliche und seelische Traumata sind auch mit Kofaktoren, können Kofaktoren sein. Und da ist es wie immer, letztendlich ist das Immunsystem von den psychischen Belastungsfaktoren nicht so richtig zu trennen. Und ich würde eigentlich alles als Kofaktoren ansehen. Also es ist eine multifaktorielle Geschichte. Für uns ist einfach die Frage, was unterscheidet jetzt zum Beispiel Menschen, die ein Müdigkeitssyndrom durch EBV bekommen, also ein pfeifrisches Drüsenfieber mit Lymphknotenschwellung und Milzschwellung, Leberschwellung und starken Halsschmerzen und Mandelentzündung von denjenigen, die EBV bekommen und davon nichts merken. Das sind nämlich ungefähr 95% der Bevölkerung. Insofern ist das mit der Ursache, auf die Viren zu schieben, eine sehr einfache oder eine Vereinfachung. Es wird durch Viren ausgelöst, aber der Wirtsfaktor, also das, was der Mensch, der Organismus mitbringt und die Gesamtsituation, spielt für uns auch eine riesige Rolle, was die Ursache der Entwicklung dieser Erkrankung angeht.
Gibt's da können wir dann noch darüber sprechen. Ja, gibt es da prädisponierende Faktoren?
ich würde sagen, jetzt, wir kriegen ja immer mehr Licht ins Dunkel, weil eben durch Post-Covid sehr viel Forschung betrieben wird. Ich kann da jetzt aber keine Studien nennen zu prädisponierenden Faktoren. Jedenfalls ist es nicht die Erkrankungsintensität, also die Schwere der Erkrankung macht es nicht aus. Es gibt interessante Ergebnisse, die zeigen, dass eine subklinische Autoimmunität, also eine Veranlagung oder ein Zustand des Immunsystems, der so kurz vor der Autoimmuneskalation ist. Das heißt, es werden sehr viele Autoantikörper gebaut. Die werden bei jedem Menschen gebaut, Autoantikörper, aber sie sind gehäuft in einer Population, die dann eben auch sehr starke Post-Covid-Syndrome Symptome entwickelt hat. Gleichzeitig fiel bei dieser Gruppe die Immunantwort auf Covid selbst sehr schwach aus. Also die gezielten Antikörper wurden schlecht produziert, die gezielte Abwehr, und das Immunsystem hat eher diffus und chaotisch reagiert auf die Infektion. Und bei diesen Menschen war vorher schon eine chaotische Immunorganisation eben jetzt laborchemisch sichtbar. Es gab Hinweise darauf. Das finde ich ganz interessant. Und wenn man jetzt das so von dem Chemischen ins Phänomenologische, also in den Lebensalltag rüberzieht, dann kann man sagen, Menschen, die keinen ordentlichen Infekt bekommen, mehr, die vielleicht längere Zeit eine Infektstarre haben, das heißt, sie kriegen keine Infekte, aber wenn sie krank werden, dann kriegen sie zum Beispiel, also nur einen Tag lang einen leichten Hustenreiz, und dann kommt ein Rückenschmerz oder ein Handgelenksschmerz. Da sieht man noch eine Beziehung von akuter Belastung und Entzündungsreaktion oder Symptomatik in einer tieferen Schicht, wenn die Chinesen sagen, also in der Gelenksebene oder in der Muskelebene. Da ist dann eine Prädisposition da, so ein Müdigkeitssyndrom zu entwickeln. Das, für mich heißt das Müdigkeitssyndrom, die Erkältung wird nicht an der Oberfläche abgehandelt, sondern das Spielfeld der Entzündung befindet sich in einer tieferen Schicht und findet keinen Ausweg. Und das Müdigkeitssyndrom ist eigentlich ja ein Teil davon. Und das ist ganz interessant, weil die aktuelle Forschung diese Thesen ja letztendlich unterstützt, zumindest im die These, dass es eigentlich in die Familie der Autoimmunerkrankungen gehört. Dafür gibt's Daten und auch theoretische Ansätze. Und zwar da forscht Professor Scheibenbogen, Professor Wirth, und veröffentlicht über die Antikörperbildung gegen Rezeptoren des vegetativen Nervensystems. Da muss man sagen, dass das Immunsystem funkt in die vegetative Steuerung rein. Und das ist sozusagen vergleichbar mit mit Antikörperbildung gegen Gelenkstrukturen bei der rheumatoiden Arthritis. Ja, so zum Beispiel. Es ist einfach nur ein anderer Zielort und dadurch mit einer anderen Symptomatik verknüpft. Die Parallelitäten zur Autoimmunerkrankung sind auch da, nämlich dass es schubförmig kommt. Also die Müdigkeit ist ja nicht dauernd da, sondern sie verläuft schubförmig, würde ich sagen. Oder zumindest gibt es Auslöser. Das heißt eben diese Anstrengung, von der wir vorher gesprochen haben, postexzeptionelle Malaise, das ist ja ein Auslöser, der aus der Belastungssphäre, also aus der vegetativen Sphäre kommt und dann zu einer Problematik führt. Und das hängt damit zusammen, dass das Immunsystem störend eingegriffen hat in die vegetative Regulation. Ja, vielleicht auch ein bisschen anders als ein Autoimmunschub, der über längere Wochen geht. Aber es gibt Parallelitäten.
Wenn man sich das jetzt anhört aus der Sicht der chinesischen Medizin, was Sie eben über den Infekt erzählt haben, der sich dann auch in Handgelenkschmerzen zum Beispiel äußert, würde man ja an Bi-Syndrome denken. Arbeiten Sie auch mit diesen Kategorien?
Ja, natürlich. Das Bi-Syndrom ist in der chinesischen Medizin nur ein sehr schwammiger Begriff. Da wird sozusagen reduziert auf Kälte, Feuchtigkeit, Wind als Faktor. Wobei da immer die Differenzierung fehlt und auch in den Rezepturen immer polypragmatisch alles abgehandelt wird. Es gibt natürlich die Differenzierung verschiedener B-Syndrome und in dem Sinne können wir auch beim CFS differenzieren, indem wir zum Beispiel sagen, dass wenn Schmerzen dabei sind, dass es mehr Richtung Kälte-Bi geht, als wenn keine Schmerzen dabei sind. Und je nach Symptomatik, das ist ja die Stärke der chinesischen Medizin, dass wir dann differenzieren können. Wenn wir zum Beispiel Halsschmerzen, Lymphknotenschwellung, Nachtschweiß eventuell sehen, dass wir dann mehr in die Bluthitzestörung und Yin-Mangelstörung gehen, als Symptomatik, die sich äußert zumindest, nicht als Ursache unbedingt, dann kann es die chinesische Medizin eben differenzieren. Während eine Tachykardie, die jetzt ja einfach erstmal als Hitzesymptom deutet werden muss, natürlich kann dahinter falsche, leere Hitze stehen und andere Symptome. Das sind eben Möglichkeiten, die Chinesen behandeln können. Ich weiß es nicht genau, wie es in der Klassik ist, aber in der DK-Medizin wird das Bi-Syndrom auch so behandelt, dass man das Pathogen, also den krankheitsmachenden Faktor, in die Oberfläche holen möchte.
Ja.
Und das wird mit einem sehr klugen Schachzug getan, mit einer Rezeptur, die sowohl Pflanzen, die in der Tiefe wirken, als auch Pflanzen, die an der Oberfläche wirken und die sich als harmonierende Partner erwiesen haben, wird das sozusagen, wie soll man sagen, gefördert oder da wird Druck aufgebaut, damit Symptomatik an die Oberfläche gelangt. Das
welche?
Ist ein
welche,
welche Pflanze?
Welche, nee, welche Rezeptur?
Also das ist eigentlich nur ein Pärchen, die das macht. Das ist das Pärchen aus Phellodendron und Saposchnikovia.
Okay. Wenn Sie jetzt nochmal zur westlichen Medizin zurückkehren. Sie haben sich ja die Post-Covid-Ambulanz auch angeguckt in Berlin bei der Professor Scheibenbogen, von der Sie eben schon gesprochen haben. Was haben Sie denn da nochmal für Ihre eigene Praxis mitnehmen können?
Ja, also mir ging es vor allem darum zu sehen, wie das Leitinstitut für dieses Syndrom, eins der Leitinstitute überhaupt generell damit umgeht, arbeitet, die Diagnostik macht. Und das war auch sehr aufschlussreich, weil erstmal das natürlich dort die Möglichkeit ist, interdisziplinär mit vielen Fachdisziplinen erstmal eine ordentliche Differentialdiagnostik zu betreiben. Das heißt, man kriegt sehr viele Patienten, die andere Störungen haben, Ehlers-Danlos-Syndrom oder bestimmte Immunstörungen, die ähnliche Symptomatik machen, also eine schwere Müdigkeit. Oder auch, wo eben die psychosozialen Faktoren das Vorwiegende sind. Das heißt nicht, dass da nicht auch eine Immunstörung da ist, aber der Angriffspunkt für Therapie wäre dann eben eher ein psychotherapeutischer Zugang. Das wird dort ganz gut herausgefiltert und gleichzeitig werden dann die Patienten verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zugeführt. Allerdings für dieses richtige CFS, wenn die Diagnose gestellt wird, gibt es eigentlich keine richtige Behandlungsmöglichkeit. Das kann man dort auch nicht lernen. Das Einzige, was gemacht wird, ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Das nennt sich Pacing. Da geht es darum, dass man sich nicht überlastet, sondern ein Tagebuch führt über seine Belastungsgrenzen und das mehr oder weniger als vorsichtiges Training sieht, die Belastung nach und nach zu steigern. Und da aber auch eine gute Kontrolle darüber bekommt, dass man nicht in diese Crash gerät. Das wird dann geschult in der Charité und hilft auch vielen Menschen. Es ist aber jetzt kein kurativer Ansatz. Es ist einfach, also auch kein kausaler Ansatz. Es ist einfach erstmal das Wichtigste, dass es nicht zu den Crashs kommt. Dann habe ich auch gelernt, dass also es geht auch sehr viel um Forschung natürlich dort und um eben kausale Ansätze irgendwann mal zu finden und gleichzeitig auch geht es Professor Scheibenbogen darum, dass dass deutschlandweit eine bessere Akzeptanz der Erkrankung entsteht und das Grundwissen über diese Erkrankung in der Allgemeinmedizin verankert wird und überhaupt in der Bevölkerung mehr Toleranz und Akzeptanz der Erkrankung da entsteht. Es gibt vielen sozialen Support. Man muss viel bürokratisch regeln. Es geht um Rentenansprüche und ganz, ganz viel Organisatorisches, was um diese Krankheit rum entsteht. Und das wird über die Charité und andere Zentren letztendlich dann mit dem Stempel und den supportiven Maßnahmen geregelt. Und davor habe ich den größten Respekt. Also da habe ich eben gelernt, wie schwierig das ist, das zu organisieren für Menschen, die es aus dem gesunden, in Anführungsstrichen, aber dem leistungsfähigen Leben in eine absolute Ohnmacht und Leistungslosigkeit katapultiert. Und da wird den Menschen geholfen. Das war für mich schön zu sehen. Ich glaube, mein Vater hätte sich auch sehr gefreut, zu sehen, dass es sozusagen in der Hauptstadt, an der Universität gefördert wird. Und da er in den 90ern mit Professor Berg zusammen veröffentlicht hat. Und da waren es eben wenig Menschen, die Entpsychologisierung und die Anerkennung der Krankheit vorangetrieben haben. Und das wird jetzt in größerem Maßstab gemacht. Es wird auch von der Bundesregierung gefördert. Es gibt Programme, die Ausbildung fördern für Allgemeinmedizinerinnen. Und ja, das war eigentlich das Wesentliche. Und dann, klar, über den wissenschaftlichen Ansatz habe ich was gelernt. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten, wobei man muss sagen, dass die TCM und unser Ansatz noch Lichtjahre davon entfernt ist, in experimentellen universitären Ansatz übergeführt werden zu können. Also wir können nur klinische, empirische Studien machen. Hilft das, was wir tun oder nicht? Vielleicht noch die Pflanzen isolieren, die Hauptrezepturen. Aber wir kommen gar nicht auf diese Ebene der Rezeptorwirkungsebene, weil wir ein anderes Behandlungsprinzip verfolgen. Mhm. Da sind sozusagen noch kulturelle Gräben dazwischen, die es zu überwinden gilt. Ja.
Ja, kommen wir doch mal zu dem Behandlungsansatz, den Sie verfolgen. Also wenn ich es richtig verstehe, waren ja bisher alle Patienten stationär aufgenommen worden, aber Sie haben jetzt auch eine Ambulanz speziell für Post-Covid und Long-Covid, nehme ich an, gegründet. Was war da der Anlass?
Ja, also der Anlass war schon der Besuch bei Professor Scheibenbogen in Berlin, da sie relativ frühzeitig gesehen hat, dass es deutschlandweit eine Überforderung geben wird und einen hohen Bedarf an Behandlung, an Folgen von der Covid-Erkrankung. Und sie gesagt hat, jede Ambulanz, die es mehr gibt, ist gut. Und hat mich ermutigt, sozusagen das auf unsere Weise auch zu tun. Es gibt natürlich in Würzburg an der Uni auch eine Ambulanz, die auch diese Diagnostik machen. Wir haben dann geguckt, dass wir eben einen Großteil der Diagnostik bei uns machen können und den Rest kooperieren wir. Allerdings haben die meisten Menschen schon einen Großteil der Diagnostik hinter sich. Und das heißt, die Ambulanz haben wir dann gegründet, auch mit dem Hintergrund, einfach eine Grundversorgung zu machen. Also wir machen zum Beispiel dann eine komplette Labordiagnostik, die kardiologische Abklärung, da wir eine Fachärztin für Kardiologie im Haus haben und ein Echogerät, da kann man das meiste schon machen. Und dann haben wir im Unterschied zu den anderen Ambulanzen eben das kinesische Therapieangebot. Und das knüpft dann direkt an. Und da kann man einfach so sagen, die Ambulanz, die gibt es bei uns auch seit Gründung der Klinik. Also eine generelle Ambulanz, die funktioniert ähnlich wie eine Hausarztpraxis. Das heißt, es gibt 8 Räume, in denen Ambulanzärztinnen arbeiten und auch teilweise stationär Assistenten zusätzlich ambulante Nachsorge machen. Wir bieten in der Klinik sozusagen immer eine ambulante Nachsorge der stationären Patienten an. Das ist ja auch deshalb so wichtig, weil die TCM ja nicht eine Akutmedizin in dem Sinne ist. Das heißt, es gibt akute Stabilisierungsmöglichkeiten, die auch notwendig sind, und auch ein akuter Auftrag da ist, und in der Hochdosistherapie arbeitet. Aber in der Regel ist die TCM darauf angelegt, langfristig chronische Situationen zu transformieren, in den Griff zu bekommen und eine Heilung anzustreben in vielen Gebieten. Und das funktioniert immer erst über Monate bis Jahre. Und deswegen gibt es die Ambulanz. Und die Post-Covid-Ambulanz ist sozusagen da in denselben Räumen untergebracht und versorgt. Wir versorgen da sozusagen PatientInnen, die nicht krank genug sind, um stationär aufgenommen werden zu müssen. Das liegt hauptsächlich daran, also die Indikation für die stationäre Aufnahme ist ja die Schwäche und die Bettlägerigkeit und vor allem das Crash-Entstehen durch ein ambulantes Gespräch. Also wenn jetzt ein Patient mit dem Müdigkeitssyndrom eine Stunde anreisen muss und eine Stunde abreisen und eine Stunde ambulante Behandlung genießt, dann und hat hinterher einen Crash von 2 Tagen, dann ist es sehr kontraproduktiv. Dann würde man die Behandlung lieber sein lassen. Deswegen, um diese Menschen zu erreichen, braucht man die stationäre Aufnahme. Und bei Stabilisierung, also geht's dann ambulant weiter. So, wir machen das dann teilweise telefonisch weiter, solange bis die Patientinnen sagen, sie können wiederkommen. Und auch für Puls- und Zungendiagnostik, Magen-Labordiagnostik ist es wichtig, dass sie ab und zu kommen. Ja, so läuft die Post-Covid-Ambulanz. Gleichzeitig ist an die Ambulanz angegliedert eben ein kleines wissenschaftliches Vorhaben. Das heißt, wir haben einen standardisierten Aufnahmebogen, in der wir die Symptome skalieren zwischen 1 und 10 Stärke, also subjektiv, und damit kontrollieren wir den Therapieerfolg. Gleichzeitig machen wir die Handkraftmessung und den Schellung-Test zum Kontrollieren des POTS, also und der Müdigkeit. Handkraftmessung ist auch eine Methode, die Professor Scheibenbogen entwickelt und validiert hat mit Studien, die sich eignet, eben die Muskelkraft zu objektivieren.
Genau, was ist denn der Unterschied zwischen den Post-Covid-Fatigue-Patienten oder Syndrom-Patienten, auch die haben ja auch andere Symptome, und den Patienten, die Sie bisher in Ihrer Klinik aufgenommen haben?
Ja, also Post-Covid-Syndrom und CFS sind unterschiedliche Diagnosen. Das Post-Covid-Syndrom ist sehr schwammig definiert als Symptome, die noch 12 Wochen nach einer Infektion mit positiven PCR-Tests bestehen. Darunter fällt eigentlich alles, was an Beschwerden auftritt. Deswegen ist es ganz dringend notwendig, das Post-Covid-Syndrom nochmal zu unterteilen. Und das CFS-ME ist eine von möglichen Folgen einer Covid-Erkrankung. Und wenn das diagnostiziert wird, dann unterscheidet es sich nicht sehr stark von den CFS-ME-Formen, die wir auch vorher schon gesehen haben. Mhm. Nur gibt es viele Menschen, die mit der Diagnose Post-Covid-Syndrom zu uns kommen und es ist kein CFS-ME. Da würde ich dann sagen, wir haben zum Beispiel eine Gruppe mit persistierenden Infektsymptomen der Atemwege, einen chronischen Husten. Die sind natürlich auch noch erschöpft, aber sie haben zum Beispiel nicht die Crashs, also die postexzeptionelle Malaise ist nicht in dem Sinn ausgeprägt oder haben keine Tachykardien. Es ist einfach eine andere Kiste. Und dann gibt es Symptome, also Menschen, die haben, ich würde sagen, persistierende Feuchtigkeits- oder Schleimsymptome, die auch schon vorher eine Rolle gespielt haben. Ganz typisch ist die perimenopausale Störung oder Menopausensyndrom, in die dann eine Covid-Infektion fällt und die dann gehäuft thorakale Symptome haben, die Richtung Hitzewallung, aber auch Thoraxdruck, also Brustdruck und Atemnot, Beklemmung, Panikattacken, Palpitationen, also Herzklopfen, Herzrasen, in die Richtung gehen. Das ist jetzt einfach eine Grundstörung, die kommt aus der hormonellen Umstellung und wird durch das Virus durch die Infektion verschlechtert oder in eine Richtung eskaliert, würde ich sagen. Das ist einfach eine Form von Post-Covid-Syndrom, das übrigens sehr gut anspricht und innerhalb von wenigen Wochen eigentlich eine Besserungsrate von 80% hat, mit den Methoden, die wir verwenden, also mit den Pflanzen. Und gerade auch zum Post-Covid-Syndrom ist aber kein CFS. Dann haben wir eine Reihe von Menschen nach Impfung oder auch nach Covid, die Schmerzen haben, hauptsächlich Kopfschmerzen, Konzentrationsstörung, Brain Fog, auch relativ isoliert, auch kombiniert mit Müdigkeit, aber nicht dem Ausmaß Erschöpfung. Da sieht man schon, das ist ein bisschen eine Maß- oder eine Gradfrage, aber die würde ich auch nicht als CFS-ME bezeichnen. Dann kann man auch noch sagen, das Post-Covid-Syndrom verbessert sich in der Regel, also die meisten verbessern sich innerhalb einiger Monate dann auch, wahrscheinlich auch ohne Therapie. Und das trifft eigentlich auf ein schweres CFS nicht so zu. Das ist, da kann man dann auch eine Unterscheidung einfach durch Abwarten machen. Das heißt, man hält mal den Ball flach. Wer jetzt sehr erschöpft ist, 3 Monate nach Covid, muss noch keine Angst haben, in Richtung CFS-ME zu gehen. Kann man auch noch mal 3 Monate warten. Gerade nach schwerer Lungenentzündung ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man einfach eine lange Rekonvaleszenzphase hat. Und da ist sozusagen einfach, da soll man sich nicht verrückt machen.
Ja, danke, das ist beruhigend. Ja, jetzt ist für uns als AGTCM, die ja vor allen Dingen Therapeuten hat, die chinesische Medizin praktizieren, teilweise auch integrativ, interessant, wie sie denn die Post-Covid-Patienten behandeln.
Ja, also machen wir es so. Wir machen die Gruppierung, die persistierenden Atemwegserkrankungen, also persistierenden Atemwegssymptome mit Husten und Schnupfen oder nur Husten, Atemnot. Da machen wir ein Profil, ob es sich eher um eine Feuchtigkeitsbelastung der Schleimhäute handelt, also sprich geschwollene Schleimhäute, gereizte Schleimhäute und mangelnde Abwurfmöglichkeiten, wenn das der Fall ist, was in den meistens der Fall ist, weil die meisten Menschen einfach schon vor der Infektion Feuchtigkeitsprobleme hatten, die sich also metabolische Störungen haben. Und wenn man dann im Prinzip relativ viel Hinweise für eine Feuchtigkeits-Schleimbelastung in der Vergangenheit finden kann, der Puls schlüpfrig und voll ist, die Zunge eventuell mit dem dicken Belag, dann fällt es relativ einfach. Dann geben wir Rezeptoren, die Feuchtigkeit ausleiten und gleichzeitig auch Bezug zum Infekt haben, zum Beispiel Aminyace, Semen und Platykodi. Die chinesischen Begriffe müssen Sie dann bitte selber nachschlagen.
Ja.
Wir verwenden mal doch die lateinischen. Das wäre jetzt zum Beispiel als Pointer für die Lunge und das kombiniert mit feuchtigkeitsausleitenden Pflanzen würde dann dazu führen, dass mehr Auswurf stattfindet oder dass die Patienten das über eine andere Schleimhaut regeln, zum Beispiel den Darm oder auch über den Urogenital, also über die Urothel-Schleimhaut Ausscheidung machen. Und da, ja, in der Regel ist es nicht so schwierig, diese hängen gebliebenen Infekte zu behandeln. Manche brauchen auch Wärme dazu, gerade wenn der Husten relativ tief sitzt, also im Sternum Richtung im Schwertfortsatz unter dem Brustbein, dann nehmen wir auch wärmende Pflanzen dazu. Inula ist eine gute Pflanze dafür, für den Husten, den tiefen. Für die Nebenhöhlengeschichten auch unterschiedliche Pflanzen, die eben da oben für Abschwellung sorgen und für eine Ausscheidung. Bei den Menschen, die große Trockenheitsprobleme haben, nehmen wir die befeuchtenden Pflanzen für die Lunge, also Trichosanthes radix, kühlend und befeuchtend zum Beispiel. oder auch mal ein bisschen Scrofularia, Ophiopogon, Scutellaria ist viel dabei. Ja, das ist einfach dann Bargang, Differenzierung und schauen, wie man den Effekt vollends abschließen kann. Dazu ist wichtig, dass man einfach eine Vorstellung hat, wie ein Infekt physiologisch zu verlaufen hat. Also wir haben keine Standardvorgaben, sondern wir haben ein physiologisches Verständnis von einer Immunreaktion, die beinhaltet das Verständnis, was hat der Infekt für eine Bedeutung zum jetzigen Zeitpunkt im Leben? Was bringt der Mensch mit an Vorbelastungen? Und wie können wir den Infekt dahingehend beeinflussen, dass er abklingt und nicht so viel Zerstörung erzeugt? Das ist das Entscheidende. Und um es kurz zusammenzufassen, verläuft ein Infekt mit der Reizphase, in der es Oberflächensymptome gibt, die das Taiyang oder das Wei-Qi betreffen. Und mit Frösteln und Reizsymptomen, also Brennen, mit Schwitzen oder eine Temperaturregulationsstörung im weitesten Sinn. Das heißt, man weiß nicht mehr, wie man sich anziehen soll. Zu warm schwitzt man, zu kalt friert man. Da hat man dann einfach eine Unsicherheit in der Temperatursteuerung. Das ist der Beginn. Dazu gehören auch Windaffektionen mit Niesen oder Augenreizen, Tränen, solche Geschichten. Das kann manchmal Tage gehen, es kann manchmal nur Sekunden oder Minuten dauern, bis diese Phase dann sofort in eine Schwellphase führt, in der die Schleimhäute anschwellen und quasi die Chemotaxis stattfindet. Die Schwellung hat ja den Sinn, dass die Infektabwehr, also die Immunzellen aus dem Blut ins Gewebe an die Schleimhautoberfläche treten können. Und die Schwellungsphase ist verbunden mit Symptomen von schweren Gliedern, Schlappheit, Stauungsgefühl, Kopfschmerzen, und zwar dieser dicke Kopf, nicht jetzt irgendwelche ziehenden Schmerzen, sondern einfach diesen Kopfdruck und eventuell Appetitlosigkeit natürlich. Und da ist dann die Mitte hauptsächlich betroffen. Und also ihr Appetitlosigkeit bis zur Übelkeit. Und wenn es mal so weit ist, dann kann man die Oberfläche auch nicht mehr so einfach öffnen, wie jetzt in der Anfangsphase, in der es mit den Oberflächen Mittelgruppe 1 noch geht, oder mit einem Sauna-Besuch oder einer Schwitzpackung im Bett. Das ist dann ab der Schwellphase schon nicht mehr möglich. Da muss man dann durch den gesamten Prozess durch und der dauert 10 Tage. Das bedeutet Krankschreibung. Das ist schon mal eine der wichtigsten Grundlagen, dass die Menschen aus ihrem Leistungsgetriebe herausgenommen werden. Und für die Schwellphase ist ein Problem, wenn es da zu Engstellen kommt, wie in den Nebenhöhlen, dann wird die Entzündung eventuell problematisch, weil der Körper möchte die Schwellung loswerden und das kann dazu führen, dass die Entzündung noch stärker wird, um eben da Wege zu entwickeln. Also zum Beispiel in den Kiefer. Wir haben auch Nebenhöhlenentzündungen, die in den Kiefer durchbrechen, rübergewandert sind. So, also die Entzündung braucht einen Ausweg. Und in der Schwellphase gibt es da eben manchmal Probleme. Und das muss man eben erkennen. Dann kommt es eben zur Ausscheidungsphase, die eine Sekretion irgendwo sein kann. Es kann bei einer Konjunktivitis eine eitrige Augensekretion sein. Die ist natürlich relativ klein, die Schleimhaut, und deswegen nicht sehr produktiv. Die Lungenoberfläche ist natürlich viel größer, der Darm noch viel größer. Also da findet dann die Ausscheidung des Agens, des Pathogenfaktors statt. Oder wenn man es schulmedizinisch sieht, einfach der Kampfesüberreste. Und nach der Ausscheidung ist das Gewebe bereit, sich wieder zu differenzieren. Das ist nämlich im Entzündungsprozess entdifferenziert. Das heißt, die Zellen werden wieder mehr zu Stammzellen. Und in der Differenzierungsphase findet dann Heilung statt. Da wird das Gewebe wieder zu Funktionsgewebe. Und die Kraft der Kraftzuwachs, also die Rekonvaleszenz, die kann nur, kommt nur dann, wenn das Gewebe wieder Funktion aufnimmt. Also wenn das Qi wieder richtig fließt und wenn das Yin, wenn die Strukturen richtig gebildet sind. Also Zellreihe in Reihe und Glied in Ordnung stehen. Und dafür braucht es vor allem Ruhe. Also deswegen sagen die alten Ärzte, nach Abklingen der Krankheitssymptome noch 3 Tage im Bett bleiben. Das ist einfach eine Grundregel, die ist auf Erfahrung basiert. Sonst gibt es vielleicht einen Rückfall oder man verschleppt was. Also das heißt, wir behandeln jetzt erst, man muss erst wissen, wie man einen Infekt behandelt. Die Ruhe gehört zur Lungenphase. Da geht es ins Yin. Wenn Menschen Wundheilungsstörungen haben oder unruhig sind, leere Hitzezeichen zeigen oder destruktive Veränderungen an den Schleimhäuten, also Aften oder Blutungen, solche Geschichten, dann stimmt was stimmt was mit diesem Teil der Entzündung nicht, Gewebe sozusagen ordentlich in einem ordentlichen Ablauf zu ent- und zu differenzieren. Entdifferenzieren, differenzieren. Und das würden wir jetzt der Lungenfunktion zuschreiben und auch dementsprechend behandeln. Und die Anfangsphase, in der es um eine Schlagfertigkeit der Immunabwehr geht, da geht es darum, dass man, also die Menschen, die ein anerges, also eine schwache Reaktion zeigen, die kein Fieber bekommen können, die sind ja viel, die so eine schlappe Abwehr zeigen, die muss man natürlich in gewisser Weise wärmen oder zumindest erkennen, warum sie die Wärme selbst nicht erzeugen können.
Kurz dazwischen fragen. Also ja. Sie sehen ja eigentlich die Menschen nicht, wenn sie jetzt einen Infekt haben, den sie nicht richtig, auf den sie nicht stark genug reagieren, sagen wir jetzt mal. Ne? Das war ja was Sie am Anfang gesagt haben, der Prozess entsteht auch dadurch, diese chronische Müdigkeit dadurch, dass die Menschen Infekte nicht adäquat bewältigen. Wie kriegen Sie das denn dann nochmal sozusagen zu fassen an dieser Stelle, wo es schiefgelaufen ist?
Ja, kann ich Ihnen gut sagen. Also Anamnese. Ja, Sie haben in der Anamnese ganz, ganz viele Informationen, wenn Sie die genau betreiben. Sagen wir mal, mit 15 Blasenentzündungen über 5 Jahre rezidivieren, dann verschwindet die Blasenentzündung langsam. Vorher vielleicht mit 12 Mandelentzündungen Tonsillektomie. Da haben Sie im 12. Lebensjahr eine bluthitzige Eskalation, was auch immer die im Leben bedeutet hat. Ab dem 15. Lebensjahr eine Kälteheteropathie, also eine chronische Erkältung, die der Körper nicht in den Griff bekommt, die immer wieder kommt. Wenn sich was häuft oder rezidiviert, zeigt es immer, dass das Immunsystem nicht abgeschlossen hat. Ein Infekt hört auf und ist nicht fertig abgelaufen. Die Heilung hat nicht richtig stattgefunden. Es gibt eine niedrige Reizschwelle oder man sagt, es gibt Möglichkeiten für Erreger, sich dort festzusetzen. Sie liegen an der Milieustörung. Jetzt im Urogenitaltrakt gibt es viele Faktoren, aber man muss einfach darauf hinweisen, dass man in der Anamnese sieht, dass das Immunsystem gegen etwas kämpft oder einen Kampf führt, der dann aufhört und meistens sich ausschleicht. Und es gibt aber dann, wenn man genau schaut, immer wieder Anklingen von Symptomen, die dann aber nicht mehr ganz zum Ausbruch kommen. Und manchmal verschwindet es dann ganz und dann kommen nur noch andere Symptome zutage. Zum Beispiel dann Gelenkschmerzen, dann geht es in Richtung Rheuma. Oder eben nur noch Erschöpfung. Wenn der Ehepartner eine Erkältung kriegt, ist die Ehefrau plötzlich einfach nur noch müde. Hat sich alles angesteckt, hat aber keine richtigen Symptome mehr. Da muss man einfach sehr gut nachfragen, warum. Wenn Sie jetzt so einen Müdigkeitsschub haben, kann es sein, dass die Kinder gerade krank sind oder sowas oder krank gewesen sind. Also sehr differenzierte Anamnese betreiben. Und dann ist es auch so, dass wir mit unseren Pflanzen, und da will ich jetzt eben gleich noch drauf kommen, bei diesen Menschen, bei denen man anamnestisch nicht zu viel rausfinden kann, das Immunsystem derart unter Druck setzen können, dass Symptome entstehen. Und dafür eignen sich einige spezielle Pflanzen ganz gut. Und wenn wir jetzt Menschen in dem Stadium sehen, dass keine Oberflächensymptome mehr zeigt, so wie beim CFS oder wie beim Rheuma, dann können wir sozusagen erstmal regulativ behandeln und zum Beispiel Feuchtigkeit wegräumen oder die Grundwärme erhöhen, also vorsichtig wärmen oder Wind besänftigen, je nach Symptomatik. Mhm. Und das ist aber noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Menschen Infektsymptome entwickeln. Und das ist immer multikausal. Das heißt, es hängt sowohl von der Arbeits- als auch von der psychosozialen Bedingung statt. Jemand, der unter massivem Arbeitsstress leidet, hat so einen hohen Cortisolspiegel, dass er gar nicht krank werden kann. Also muss man auch systemisch arbeiten und das den Menschen klar machen, dass sie ihren inneren Antreiber in den Griff kriegen müssen und Prioritäten setzen. Dann gibt es Pflanzen, zum Beispiel die Unkaria-Pflanze, die einfach das Leber-Qi in dem Sinne schwächt und drosselt, absenkt, also Gruppe 10, Sedativa, dass sehr ehrgeizige, leistungsbewusste Menschen, die Infekte mit dem Kopf quasi unterdrücken können, die sagen, ich werde nicht krank, ich gehe einfach in die Arbeit, die können das dann nicht mehr. Die sind dann dementsprechend in ihrem motivationalen Festigkeit, in ihrer Schienung, in ihrem Leber-Qi werden durch Unkaria derart gestört, dass sie nicht gesund bleiben können. Also in Anführungsstrichen gesund. Das heißt, sie können ihren mit Kraft gehaltenen Leistungszustand nicht aufrechterhalten. Das ist eine, natürlich eine Methode, die man mit Patienten absprechen muss, weil sie eine Orthopathie, also eine Fähigkeit, funktionsfähig zu bleiben, stört. Man muss das dann in einem großen Kontext sehen. Und deswegen braucht man diese langfristige Anamnese, in der man erkennt, 5 Jahre die Störung, 5 Jahre Nebenhöhlen, dann Rückenschmerzen, chronische Lumbalschmerzen, beides Kälteerkrankungen. Die haben den Ort gewechselt und in der Gesamtgeschichte sieht man ein Absinken des Spielfeldes für Entzündungen in die Tiefe über 10, 20 Jahre. Wenn man das sieht, dann hat man auch die Legitimation zu sagen, wir drehen diesen Prozess um. Und das ist die Arbeit beim CFS, besteht jetzt erstmal wie bei allen Eskalationen in der Stabilisierung der Crash-Häufigkeit. Das heißt, die erste Maßnahme ist Ruhe und Pacing, so wie es auch an der Charité gemacht wird. Das hat mit TCM erstmal nichts zu tun. Mhm. Dann, wenn die Menschen schlafen können, wenn der vegetative Tonus, die vegetative Spannung runtergeht, zu sehen an weniger kalten und schwitzigen Händen, was eben nicht eine Kälte ist, sondern eine Überspannung. Kann auch eine Kälte sein, aber in dem Fall ist es oft eine Überspannung an Abnahme der marmorierten Haut, ein besserer Schlaf, keine Einschlafstörung, kein Früherwachen. Wenn es dadurch zu einer Deeskalation kommt, fängt man dann an, das Immunsystem mit kühlenden Pflanzen zu beruhigen, wenn es Hitzesymptome gibt, also Halsschmerzen oder roten Rachen, rote Zunge und destruktive Symptome. Oder eben, wenn die Kältesymptome vorliegen, mit Schmerzen, Blockierungsschmerzen, dumpfe Schmerzen, lokalen Schmerzen, Leitbahnschmerzen, dann fangen wir an mit Leitbahnmitteln aus der Gruppe 8, plus eben, wie vorher gesagt, die Verbindung von Tiefe mit Phellodendron und Sapochnikovien. Das sind die Windfeuchtigkeitsmittel, die Rheumamittel. Schmerzmittel. Und die, ja, da kann man dann natürlich noch gucken, differenzieren nach Bein-Qi und obere oder Gelenke. Da gibt es ja verschiedene mit Chenomedes, Erythrina, Mori und so weiter. Also viele Pflanzen, die man da schmerzmäßig einsetzt. Jetzt es bleibt das Ziel trotzdem, dass der Mensch Immunsymptome entwickelt. Oberflächensymptome. Das heißt, man muss so lange probieren, bis man eine Resonanz bekommt, die dazu führt, dass der Mensch Oberflächensymptome bekommt. Und wenn das nicht passiert, dann liegt man nicht richtig. Das heißt, man darf probieren, aber man muss einen Plan haben, der langfristig angelegt ist.
Es geht praktisch darum, dass die Infektion, die er in der Vergangenheit nicht richtig bewältigt hat, nochmal durchlebt und dann richtig abgeschlossen werden. Verstehe ich das so richtig?
Ja, es muss nicht immer so ein kathartischer Gedanke sein, nochmal durchleben. Also man muss nicht eine Blasenentzündung nochmal bekommen. Wenn man noch eine relativ gute Nasenschleimhaut hat, dann kann auch direkt der Schnupfen angeregt werden. Das ist nur selten. Viele sind Opfer von Nasenspray, kortisonhaltigen Nasenspray oder Abschwellspray. Da ist die Nasenschleimhaut halt kaputt. Oder Post-OP. Viele Müdigkeitssyndrome entstehen, weil chronische Entzündungen operativ behandelt wurden und dann eigentlich der Austragungsort, die Oberfläche, einfach nicht mehr da ist. Das heißt, die Entzündung muss irgendwo sich in der Tiefe abagieren. Da wird es dann sehr schwierig, weil der Körper muss ein Ersatzoberflächenorgan nehmen. Nasenschleimhaut wächst zum Glück nach, sie wird auch immer nachoperiert. Aber manchmal muss man dann relativ lange die Schleimhaut regenerieren, befeuchten, was aber eigentlich zu der Grundpathologie, nämlich einer zu hohen Schwellneigung, also einer Feuchtigkeitspathologie, kontraproduktiv ist. Aber durch die Schäden, durch eine Koagulation oder OP muss man da eine Regeneration hinbekommen. Das ist mitunter ziemlich schwierig und man muss hin und her pendeln zwischen aufbauenden, befeuchtenden, kühlenden Mitteln und eben also Feuchtigkeit ausleitenden Mitteln. Und immer mit dem Ziel, sich zu notieren, unter welcher Rezeptur Symptome an der Oberfläche entstehen. Und dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. So funktioniert das. Ja. Sind übrigens in der Regel kleine Rezepturen mit 3 bis 6 Pflanzen. Damit wir eine Klarsicht über den Vektor, den wir ansteuern, also die Wirkrichtung, muss ganz klar sein. Befeuchten, Feuchtigkeit ausleiten, wärmen. So Polypragmasie und große Rezepturen, die versuchen, einen Ausgleich zu schaffen oder irgendeine Kraft wiederherzustellen, sind total sinnlos. Damit kann man Menschen vielleicht, die eine Müdigkeit haben, mit Ginsengpräparaten oder Suplentia vorübergehend zur Kraft verhelfen. Es wirkt auch, aber es ist letztendlich nur ein Booster. Es löst nicht die pathologische Ursache und ist nicht nachhaltig. Zur Nachhaltigkeit gehört, dass man den Mumm hat, Destabilisierung herzustellen in manchen Gebieten und zu registrieren, wie die Immunantwort des Menschen darauf ist und eine ganz klare Richtlinie zu haben, welche Immunantwort ist gut und welche nicht. Und eine Richtlinie ist, alles, was sich von innen nach außen entwickelt, ist gut. Auch wenn es mehr Beschwerden sein können, weil Oberflächenbeschwerden tun halt manchmal mehr weh. Wichtig ist dabei, dass die Grundsymptomatik verschwindet. Also ein Fall, der auch veröffentlicht ist in der Zeitschrift für Akupunktur, der DECFA, der 19- oder 18-jähriges Mädchen mit chronischen Entzündungen, Blasenentzündungen in der Vorgeschichte, Nebenhöhlenentzündungen, und einen schweren CFS, komplett bettlägerig, hat in der ersten stationären Therapie sich ein bisschen stabilisiert, es ist aber nicht so viel passiert. Dann in der zweiten stationären Therapie und auch in der ambulanten Zwischenbehandlungsphase Anflüge von Infekten bekommen und irgendwann ein Durchbruchinfekt mit richtig viel Schleim aus Nase und Nebenhöhlen. Und gleichzeitig ist die Fatigue komplett weg gewesen während der Infektanflüge. Dann kommt es wieder, es gibt wieder Rückfälle, aber es gibt dann eine Durchbruchssituation, die das Immunsystem so dahingehend stabilisiert, dass es wahrscheinlich es nicht mehr nötig hat, diese Gedächtniszellen zu aktivieren, die zu Fatigue führen, also diese Immunantwort zu machen. Das heißt, es gibt irgendein alternatives Lösungsprinzip für die Immunantwort, das gelernt wird durch die Therapie. Und dann entsteht Gesundung.
Wie lange dauert so ein Prozess ungefähr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also unter einem Jahr nicht. Bei schweren TFS. Wie gesagt, wenn es wirklich sich um diese Autoimmunstörungen handelt, die würde ich in dieselbe Ebene wie chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eine rheumatoide Arthritis oder Psoriasis stellen. Die brauchen meistens 1 bis 3 Jahre Behandlung, wobei nicht 1 bis 3 Jahre lang alles schlecht ist und dann plötzlich ist alles gut, sondern man begibt sich auf einen Weg, in dem man relativ schnell manchmal Besserung hat und dann hat man wieder einen Rückfall, dann hat man ein Plateau, dann gibt es Stufen, eben wie gesagt im Herbst oder Frühling, in denen es viel Ansteckung gibt, Infekte, die dann eben entweder verschlechtern die Situation oder verbessern. Mhm. Also wir haben in der akuten Entzündung immer die Gefahr, dass sich auch was verschlechtert. Weil eine Krise kann immer in 2 Richtungen ja. ausgehen. Es ist nicht so, dass jede Krise ein Lösungsprinzip automatisch darstellt, sondern in der Krise hat man eben die Entscheidungsmöglichkeit, etwas nachhaltig zu lösen oder etwas zu verschieben, zu verdrängen und den Tisch zu kehren. Und das wird eben in den Intervallphasen vorbereitet. Und wenn die Krisen gut ablaufen, dann gibt es manchmal einen richtigen Schub der Besserung. So, und dann ist man noch nicht ganz gesund, sondern ist noch vulnerabel. Und das heißt, so funktioniert auch die Neurodermitis-Behandlung im Übrigen. Es ist extrem abhängig davon, wie gut die Patientinnen mitarbeiten, weil man immer wieder diese Krisen erleben muss und auch manchmal einen Rückschlag wegstecken muss. Und man muss sehr sorgfältig mit der Infektsteuerung umgehen und gut mitarbeiten. Mhm. Also das ist eine komplexe Methode, die auf einer guten Compliance und einer guten Zusammenarbeit letztendlich fruchtbar wird.
Ja, das ist ein schönes abschließendes Statement. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Behandlungsmethode. Und ja, ich bin gespannt, was Sie noch an anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Arbeit in der Post-Covid-Ambulanz gewinnen.
Vielen Dank.